Ich glaube, wir müssen als soziale Arbeit mit Freude, mit Neugierde und mit Mut tätig sein.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Geflickten Ideen-Podcasts, Mut und Neugierde, so fast Thomas Dietrich die Aufgaben sozialer Arbeit zusammen, was ich sehr, sehr passend finde für die Zeit nach Corona beziehungsweise in Corona und vielleicht auch die Zeit, mit der wir uns eigentlich auch schon vor Corona auseinandergesetzt haben in vielen Bereichen. Thomas Dietrich hört man unschwer, glaube ich, kommt aus Österreich. Das erste Mal, dass der Idee-Quadrat-Podcast jetzt über die Ländergrenzen hinausgeht, was basierend auf der Digitalisierung oder digitalen Möglichkeiten natürlich völlig unproblematisch möglich ist. Gott sei Dank, darüber freue ich mich riesig, dass es möglich ist, und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen einen spannenden Einblick in die offene Jugendarbeit in Österreich und die digitalen Möglichkeiten, die sich ergeben. Ich glaube, da sind einige spannende Sachen dabei, die natürlich auch völlig unproblematisch zu uns übertragbar sind, nach Deutschland übertragbar sind. So unterschiedlich sind unsere Länder dann tatsächlich doch nicht. Jetzt aber genug der Vorrede und viel Spaß mit Thomas Dietrich aus Österreich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Idee-Quadrat-Podcasts, der geht dieses Mal über die Grenzen hinaus, und zwar nach Österreich. Da habe ich Thomas Dietrich am Apparat, am Mikrofon. Thomas Dietrich ist der Leiter der Koje. Dazu wird er gleich aber noch ein bisschen selber was sagen. Deswegen würde ich jetzt direkt übergeben. Lieber Thomas, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du als Einstiegsfrage?
Ja, herzlichen Dank einmal für die Einladung zum Gespräch, Hendrik. Freut mich sehr zum Dasein. Ich wohne mit meiner Frau und unserem 5-jährigen Sohn ganz im Westen von Österreich, nahe der Schweizer Grenze. Mhm. Und ich bin hier seit 2018 als Geschäftsführer für das Koordinationsbüro für offene Jugendarbeit und Entwicklung tätig. Und in dieser Funktion sind wir eine Fach- und Servicestelle für die offene Jugendarbeit in Vorarlberg und auch deren Interessensvertretung als Dachverband.
Okay. Ja. Wie groß ist die Einrichtung? Also vielleicht kannst du ein bisschen irgendwie dazu zu Koje noch ein bisschen was erzählen. Was ist das für eine Einrichtung?
In der Koje selber sind wir 7 Mitarbeiterinnen und betreuen da 39 Mitgliedseinrichtungen, die um die 65 Treffs in ganz Vorarlberg haben und sind da sehr aktiv in der Koordination, bieten jede Menge Fachangebote, Fachveranstaltungen für die offene Jugendarbeit, Service, Beratung in ihren Alltagssituationen in der Jugendarbeit. Und über diese Verbindung, über meine Funktion, bin ich auch im Dachverband oder im bundesweiten Netzwerk für offene Jugendarbeit in Österreich tätig. Und habe in dieser Funktionsperiode jetzt auch den Vorsitz, den Bundesvorsitz, und dort vereinen wir 630 Organisationen in ganz Österreich der offenen Jugendarbeit, was dann ungefähr 2000 Fachkräfte in ganz Österreich.
Okay. Ja, das Spannende dabei, und deswegen unterhalten wir uns ja auch, ist ja das Offene an der offenen Jugendarbeit, was in den aktuellen Zeiten sagen wir mal etwas eingeschränkt ist. Ja, so offen ist unser Leben gerade nicht mehr. Wie ist denn die aktuelle Situation in Österreich? Also ihr seid uns ja immer so ein bisschen voraus, zumindest war das halt irgendwie am Anfang so erkennbar mit Corona und den entsprechenden Einschränkungen. Ihr habt, glaube ich, schon ein bisschen früher angefangen, wieder eure Läden zu öffnen, wenn ich das mitbekommen habe. Aber wie schätzt du die Entwicklung bezogen auf die Krise aktuell ein bei euch? Also einfach da vielleicht so ein kleiner Einblick.
Ja, wie du richtig sagst, also in Österreich bei uns ist ja schon Mitte März losgegangen mit den Maßnahmen, und da war dann auch gleich die offene Jugendarbeit stark betroffen. Ist ja sehr buntes Breitungshandlungsfeld mit ganz vielen Ansätzen und eben auch viel Veranstaltungen und Kulturangeboten. Und die sind dann einmal gleich zu Beginn schon eingestellt worden oder von den Einschränkungen betroffen gewesen. Und auch wenn es dann scheibchenweise gekommen ist, aber doch sehr schnell, sehr restriktiv geworden und die gewohnten Angebote der offenen Jugendarbeit so im analog-physischen Setting waren dann auch nicht mehr umsetzbar. Und ja, also diese Umstrukturierung hat dann einfach die offene Jugendarbeit dazu gezwungen, ihre Möglichkeiten nachzudenken und die digitale Jugendarbeit vor allem auch in erster Linie stark auszubauen, damit man den Kontakt mit den Jugendlichen und das Angebot halten kann. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass man wirklich auch schon wieder von Lockerungen spricht. Mhm. In Österreich, dass Geschäfte wieder aufgehen, demnächst auch der Plan zur Wiederöffnung von Schulen besser vorgestellt oder mehr im Detail vorgestellt werden soll. Friseure können bald wieder aufmachen. Also es zeichnet sich was ab und für uns zeichnet sich ganz klar auch ab, die Rückmeldung aus den ganzen Jugendeinrichtungen, dass es Jugendliche und junge Menschen, die Einschränkungen natürlich besonders hart treffen, es nicht mehr aushalten. Also die kommen jetzt an ihr Limit, was möglich ist und dementsprechend, glaube ich, muss man jetzt da auch wieder überlegen, wie kann man wieder gewisse Lockerungen und Angebote auch in diesen Bereichen andenken.
Ja, ich bin da voll dabei, weil also auf der einen Seite kriege ich das auch, sagen wir mal, selber mit. Die älteste Tochter ist 14 und sagen wir mal, der geht's auch nicht gut, genauso wie es dem Kleinen in der Kita oder im Kindergartenbereich nicht gut geht, der 6 Jahre alt ist, also wo man diese Spannbreite bei sieht und in den politischen Diskussionen zumindest, so wie es aktuell hier stattfindet, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben entweder die Diskussion über das Gesundheitssystem oder wir haben die Diskussion über das Wirtschaftssystem oder wir haben die Diskussion, die dann ja zur Entscheidung führt in der Exekutive bei dem Politiksystem, aber sowas wie das Bildung und Pädagogik System oder auch Kindheitspädagogik, wenn man die frühe Kindheit betrachtet oder sowas, das fällt alles raus in diesen ganzen Diskussionen. Wie kriegst du das denn mit? Also woher kriegst du mit, dass es den Jugendlichen oder ja Kindern und Jugendlichen, die ihr sozusagen in den Einrichtungen habt, dass es denen zunehmend schlechter geht?
Wir haben angefangen, seit diese Einschränkungen auch natürlich uns in unserer Arbeit als Fachstelle betreffen, dass wir wöchentlich eine Plattform schaffen, digital, über Videokonferenz, wo Jugendarbeiterinnen einfach zusammenkommen können und sich austauschen können zu ihren Fragestellungen, Herausforderungen im Arbeitsalltag. Und da kriegen wir durch die Bank die Rückmeldung, dass das jetzt ihre Herausforderungen sind mit Jugendlichen. Mhm. Während zu Beginn noch viel auf Animation über digitale Kanäle gesetzt wurde, Information, Begleitungen zur Seite stehen, um zu Hause zu bleiben und irgendwo diese Maßnahmen einzuhalten. Und jetzt einfach merken, es wird schwieriger und schwieriger. Dass das noch funktionieren und wirken kann.
Siehst du da Ungleichheiten, sagen wir mal, herkunftsbedingt oder auch, sagen wir mal, wie nennt man das, sozialer Status bedingt? Also ja, die reicheren Jugendlichen kommen damit besser klar oder schlechter klar? Oder wie siehst du solche Aspekte?
Ja, also ganz deutlich merkbar, für uns auch ganz... ja, wie soll man sagen, es gibt diese Memes unter den Jugendlichen, dass jetzt das Golf- und Tennisspielen wieder erlaubt ist. Das hilft aber teilweise sehr wenig den Jugendlichen, diese Möglichkeiten. Uh-huh. Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich bekannt, es gibt nicht die Jugend und die Jugendstudien der Vergangenheit haben auch gezeigt, dass wir ungefähr bei 20-25% der Jugendlichen sind, Böhnisch hat der Begriff geprägt, oder für mich der abgehängten Jugend, die nicht mit den Ressourcen ausgestattet sind und weniger Perspektiven haben. Und das sind oft auch die Familien aus sozioökonomisch schwächeren oder belasteten Verhältnissen mit beengten Wohnverhältnissen und wenig Unterstützungsmöglichkeiten vom Familiensystem. Und das ist jetzt, wo ich sage, das intensiviert sich oder droht in dieser Krise, diese Schere, die soziale Ungleichheit noch weiter auseinanderzugehen. Das zeigt auch die Studie der PH Zug, dass sie auch ungefähr ein Fünftel, merken sie, besonders unter dieser Belastung leidet, wo einfach drohen, den Anschluss zu verlieren, oder? Da kommt nochmal erschwerend dazu, die technische Ausstattung nicht gegeben ist. Und dann bei diesem digitalen Lernen natürlich für sie auch nochmal höhere Schwierigkeiten gegeben sind. Und es macht natürlich also logischerweise einen großen Unterschied, ob ich im Einfamilienhaus mit Garten und Pool bin oder ob ich im 13. Stock eines Wohnblocks ohne Balkon bin. Da merkt man vor allem auch in Vorarlberg, in Vorarlberg wäre es so als Stadtland zu bezeichnen, die Verhältnisse. Also dicht besiedelt teilweise, aber jetzt nicht die Großstadt. Und doch merkt man in diesen Ballungsräumen, die wir hier haben, dass es dort speziell schwierig wird, dass junge Menschen zu Hause bleiben können, wo es einfach nicht möglich ist. Wir haben auch Menschen, die vielleicht in überfüllten Wohnungen sind, oftmals auch Menschen, die Fluchtgeschichte mit sich bringen, die einfach nicht diese materiellen und Wohnressourcen haben, die es da erlauben, sich zu Hause das zu richten, um diese Krise gut durchzuhalten.
Also wie reagieren die Jugendlichen dann darauf? Ich meine, sie gehen raus. Das ist ja so die eine Reaktion darauf, die natürlich auf der Hand liegt, sagen wir mal. Sie gehen raus, sie treffen sich. Es wird sich aufgeregt, das kriege ich hier bei uns auf dem Land so ein bisschen mit, über angebliche Corona-Partys, ja, wo dann halt irgendwie sich ein paar Jugendliche treffen und dann halt natürlich auch irgendwie ein, zwei Bierflaschen dann irgendwie liegen bleiben dazu. Aber siehst du da noch andere Entwicklung, dass sie sozusagen explizit oppositionell sich verhalten, also halt irgendwie gegen die, gegen die Maßnahmen rebellieren sozusagen, wie man das in der Jugend sozusagen vielleicht manchmal macht?
Im Gegenteil eigentlich, also soweit ich das auch sagen kann da, und wir haben einen engen Kontakt auch mit der Exekutive, mit der Polizei.
Ja.
Der größte Teil der Jugendlichen hält sich hervorragend an die Maßnahmen, also hält die sehr strikt ein und zeigt wirklich eine enorme Solidarität mit der Gesellschaft. Also von dem her muss ich eigentlich da wirklich, hören wir so von anderer Seite oder fordern das dann teilweise einfach auch von Politik und allen ein, dass sie das so anerkennen, wie hoch diese Solidarität gegeben ist. Dort, wo es schwierig wird oder wo Maßnahmen dann nicht eingehalten werden, merkt man wirklich, ist es wirklich einfach von dem abhängig, dass es nicht anders möglich, nicht auszuhalten ist. Und bevor es zu Hause eskaliert, man rausgehen muss. Oder der Lernstress und der Stress und die Sorgen einfach so groß sind, dass man einfach mal raus muss, bevor man noch schlimmere Schäden erfährt. Oder dass es manchmal einfach auch vorkommt, dass die Information nicht richtig verstanden wird, sei es durch sprachliche Schwierigkeiten oder sonstige Schwierigkeiten. Es gibt einfach auch viele Menschen und auch junge Menschen, die jetzt nicht die gewohnten Rundfunkmeldungen hören und sich über offizielle Regierungskanäle informieren, sondern ihre Informationen aus Social Media beziehen. Und da ist es oft schwierig und da ist nicht immer alles so konform mit den offiziellen Stellen. Also was gerade Unterscheidung von Fake News und so anbelangt ist.
Ja, ich finde es sehr interessant, also das, was du sagst, dass halt irgendwie die Jugendlichen sich auch an die Regeln halten oder sich versuchen, soweit es geht, an die Regeln zu halten. Du hast gesagt, den Kontakt mit der Polizei zu haben, dazu, wo die Rückmeldungen kommen. Ja, selbst die Jugendlichen halten sich an diese Beschränkungen, Auflagen und so weiter. Und trotzdem ist irgendwann ja eben die Grenze erreicht, was für mich bedeuten würde, es geht dann wirklich eher in häusliche Gewalterfahrungen, auch Depressionen, die dann einfach, also psychische Belastungen, die da mit reinkommen, die Jugendlichen mehr oder weniger mit sich selbst austragen, mit der Fragestellung dabei, wie kann man drauf reagieren, beziehungsweise wie reagiert ihr ganz konkret als offene Jugendarbeit auf diese Entwicklung? Also welche Möglichkeiten gibt es? Klar, man kann mit den Leuten telefonieren oder halt irgendwie auch eine Videokonferenz machen, aber was geht darüber hinaus oder erreicht ihr die Kids?
Ja, also meistens muss man sich mal oder in den ganzen Gedanken bewusst sein. Jugendphase, ich glaube, die Gruppe der Gleichaltrigen, die Peers, sind in dieser Altersphase so unglaublich wichtig für die Entwicklung. Ja. Und es stehen so viele sensible Entwicklungsaufgaben an in dieser Lebensphase, die bewältigt werden müssen, oder? Entwicklung der Sexualität, Identitätsentwicklung, Übergang, Schule, Beruf. Das ist ganz viel, oder? Das Gehirn, eine einzige Baustelle, Synapsen schwinden und stärken sich und man braucht dieses Feedback, man braucht diese Rückkoppelung mit den Gleichaltrigen. Piaget hat das beschrieben als, also die Bühne, man ist ständig auf einer Bühne und beobachtet und da versuchen wir, Jugendliche zu begleiten. Wir versuchen, die digitalen Kanäle aufrechtzuerhalten. Also wir haben die Kommunikationskanäle, die Jugendgerechten über WhatsApp, TikTok, Instagram, aber auch Telefondienste, die halten wir aufrecht, dass sie einfach Ansprechstelle haben. Und dann sagen wir schauen auch, dass es werden ganz viele digitale Angebote entwickelt, von virtuellen Jugendhäusern über Discord oder Minecraft, digitale Lernunterstützung und. Also da wird ganz viel geschaffen, um irgendwie was zu geben, Ablenkung zu bieten und Plattform zu bieten, um sich zu treffen. Und gleichzeitig einfach in diese Informationsweitergabe jetzt, wenn es so weit kommt oder wenn es absehbar ist, dass es einfach nur mal einzuhalten ist oder zu Hause zu bleiben ist, dass wir versuchen, also möglichst gut einfach auch darauf hinzuweisen, wie kann ich mir denn diese Abwechslung holen, wie kann ich das möglichst sicher gestalten? Reicht es vielleicht, wenn ich mit mir selber oder mit der Familie chatte und dabei spazieren gehe im Wald, um es mal ganz konform zu sagen mit den Maßnahmen? Oder wie groß muss die Gruppe sein? Also dass ich mir irgendwo das holen kann, was ich brauche, ohne unnötige Gefahren eingehen zu müssen, ohne unnötige Risiken.
Sag du.
Na, auch mobile Jugendarbeit gibt ja diese aufsuchende Angebote. Auch die wurden jetzt einfach für diese Zeit speziell adaptiert und werden an vielen Orten durchgeführt. Auch in Absprache, in guter Abstimmung mit Exekutive und Polizei. Um sagen, anstatt wie gewohnt jetzt da Animation und Klickenarbeit im öffentlichen Raum zu betreiben, geht es mehr darum, gezielt zu sensibilisieren und Jugendliche im öffentlichen Raum oder junge Menschen im öffentlichen Raum anzusprechen und da einfach irgendwie dafür Sorge zu tragen, dass noch Möglichkeit.
Du hast die Sicherheit explizit angesprochen. In Deutschland, ich weiß nicht, wie die Diskussion bei euch ist, ja. So irgendwie, wir haben automatisch die Diskussion, du hast lustige Plattformen angesprochen, du hast gesagt, hier TikTok und Angebote bereitstellen und über Minecraft halt irgendwie Lernmöglichkeiten. Die Möglichkeiten sind ja riesig sozusagen, die man darüber hat, die wir überhaupt noch gar nicht, glaube ich, alle entdeckt und wirklich nutzen sozusagen. Ich tue mir selber persönlich auch ein bisschen schwer mit ein paar von den Plattformen. Also bei Snapchat bin ich bisher noch nicht so richtig reingekommen, muss ich ja ehrlich sagen. Aber in Deutschland kommt immer sofort die Diskussion um den Datenschutz. Ja, also wir dürfen diese Sachen bei uns gar nicht nutzen. Kirchliche Einrichtungen, die da relativ schnell sind, weil der kirchliche Datenschutz nochmal mehr Einschränkungen hat. Habt ihr diese Diskussionen dazu bei euch in Österreich auch oder wie geht ihr damit um? Ja, also die Leute, ja, klassischer Sozialarbeiterspruch, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, ist in dem Kontext dann ja nicht ganz einfach.
Ja, es ist ein Thema, es ist auf jeden Fall ein großes Thema und ich glaube, es ist noch auch nicht restlos geklärt, wie man genau damit umgeht, was genau, welche Aspekte in welchen Gegebenheiten. Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil noch in der offenen Jugendarbeit und das ist auch unser Zugang, diese niederschwelligen Angebote, wie du es gesagt hast, abholen, wo man ist, lebensweltnahe zu sein, dass mir auch keine direkten gesetzlichen Aufträge haben zur Betreuung Einzelner und dementsprechend mir eigentlich freiwillige Angebote setzen, freie Angebote setzen, die genutzt werden können von jungen Leuten nach ihrem eigenen Ermessen. Es gibt keinen Konsumzwang und keine Verpflichtungen.
Und damit seid ihr quasi auch flexibler in der Nutzung von bestimmten Tools oder halt irgendwie Zugängen zu Plattformen und so weiter und so weiter.
Genau, und ich glaube, wir müssen das machen, um unseren Auftrag, den wir dann haben, unseren gesellschaftlichen Auftrag auch zu erfüllen.
Lass uns nochmal in die Zukunft gucken auf zwei Ebenen. Das, was du ja gerade gesagt hast, sind freiwillige Angebote, die ihr anbietet. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass nach der Krise soziale Arbeit nochmal neu bewertet wird und Angebote neu, sagen wir mal, von mir aus auch sortiert werden. Ja, wo dann halt irgendwie gesagt wird, ich stelle mir sowieso gerade die ganze Zeit die Frage, wo die ganze Kohle herkommen soll für irgendwelche Rettungspakete und dies und jenes. Also irgendwie sitzt da irgendwo jemand im Keller und druckt Geld. Ich habe, das sind ja alles Gesellschaft. Also ja, wir müssen es ja irgendwie zurückzahlen als Steuergelder und so weiter. Und dass dann gerade solche Angebote wie eure Angebote, also freiwillige Angebote, die, sagen wir mal, nicht primär, also nicht unmittelbar systemrelevant, wenn man diesen lustigen Begriff nimmt, der jetzt gerade auch in aller Munde ist, sind, wie kann es gelingen, diese Angebote dann trotzdem in die Zukunft zu führen? Also siehst du diese Befürchtungen auch und wie geht ihr damit um?
Ja, also ich stelle mir oft die gleiche Frage wie du. Jetzt gibt es ganz viele Milliarden, ganz viel Geld, das sonst gar nicht möglich ist
für
soziale Angebote. Und ja, ich glaube, man muss sich da eigentlich stark positionieren. Ich glaube, dass es das eigentlich aufzeigt, wie wichtig und systemrelevant offene Jugendarbeit sein kann und auch die sozialen Angebote sein können. Also ich möchte mit im Nachhinein eigentlich nicht auf die Diskussion einlagen, braucht es das? Sondern ich möchte eigentlich aufzeigen, gerade das braucht es. Also es geht für mich da um Angebote für junge Menschen. Junge Menschen sind es schlussendlich, die wir auch wieder brauchen werden, um aus dieser Krise rauszukommen, oder? Wirtschaftliche Auswirkungen noch kaum abschätzbar und wahrscheinlich für lange Zeit ganz massiv spürbar. Und dann wird es junge Leute brauchen, die fröhlich und mit vollem Engagement.
Ja, und mit kreativen Ideen und so weiter, ja. Also die Gesellschaft wieder aufbauen, genau.
Und wir merken da einfach auf, oder? Also man muss investieren, wir investieren, bis wir mal bei uns, bis wir einen Jugendlichen in unserer Gesellschaft haben, da wird viel investiert in Schulbildung, in Kindergarten, Familienbeihilfe, Gesundheitsvorsorge. Also wir investieren in Menschen bis zu einer gewissen Lebensphase, bevor sie im wirtschaftlichen Sinne dann erwerbstätig werden und Steuern zahlen. Und dementsprechend sage ich, dürfen wir nicht anfangen, in der Jugend einzusparen oder die Jugend nicht weiter zu unterstützen in ihren Entwicklungsaufgaben. Weil da wäre der wirtschaftliche Schaden, wenn man Jugendliche verliert, viel größer, wie das Investment, das ist in so Angebote wie offene Jugendarbeit. Ja. Und ich glaube gerade, dass sich jetzt durch diese Krise eben auch zeigt, was können diese niederschwelligen Angebote, was können diese Freiräume, die sind die Orte, die auch in so einer Krise eben, wie vorher gesagt, noch mit digitalen Angeboten, die schnell reagieren können, die bedarfsgerecht die Angebote adaptieren können, die sich nicht diesen formalistischen oder verwaltungsbedingten Zwängen hingeben müssen in dieser ganzen Entfaltung und dementsprechend noch gute Wirkung erzielen können. Mhm. Also ich hoffe, dass dieser Weitblick gegeben bleibt und man jetzt nicht denkt, oh, wir haben ein Budgetloch aufgrund dieser Krise und den wichtigen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die kostenspielig sind. Sondern dass man sagt, okay, wenn wir aus dieser Krise wieder raus wollen, auf längere Zeit auch wieder gut aufgestellt sein wollen, dann dürfen die Einsparungen einfach nicht im sozialen oder im Jugendbereich passieren.
Ja, definitiv.
Also aus meiner Sicht auch, oder warum ich irgendwo in diesem Sozialbereich tätig bin, die soziale Arbeit für mich irgendwo gewählt habe, um meine Zeit, meine Energie rein zu investieren und meine Arbeit nachzugehen. Weil ich einfach glaube, dass diese drohende Schere der sozialen Ungleichheit, dass dieses Auseinanderklappen für uns als Gesellschaft schlussendlich sehr schlecht wäre für uns alle. Mhm. Oder ich glaube, diese Ausgeglichenheit schafft Glück. Mhm. Und es gibt diese Studien dazu, oder wenn ich mehr habe wie andere, ich bin nicht umso glücklicher im selben Verhältnis, wie ich mehr habe, sondern je größer der Ausgleich, umso größer das Glück in der Gesellschaft. Und ich glaube, das muss das politische Ziel sein. Mhm. Und da sehe ich unsere Aufgabe.
Siehst du die, also nochmal ein bisschen dabei zu bleiben, siehst du die Fähigkeiten in der sozialen Arbeit vorhanden dazu? Also mit Blick auf Ausbildung und Studium sozialer Arbeit sind aktuell auch neue Fähigkeiten, also ich weiß gar nicht, neue Fähigkeiten und Kompetenzen bin ich mir gar nicht so sicher, aber sagen wir mal, die Beziehungsgestaltung direkt im Analogen gewinnt aktuell zumindest mal eine andere Bedeutung, hat immer noch mindestens die gleich hohe Bedeutung, vielleicht sogar inzwischen noch eine höhere Bedeutung, aber dazu kommen ja solche Aspekte wie auf der einen Seite, sagen wir mal, laut zu sein, was ich immer wieder höre in diesem Podcast auch, laut zu sein, um die Interessen der einzelnen Arbeitsbereiche und der Sozialwirtschaft insgesamt besser nach außen vertreten zu können, zu sagen, wir brauchen nicht nur klatschen, ja, also so wie das hier in Deutschland irgendwie bei den Pflegekräften Fall ist, sondern wir brauchen tatsächlich Sicherheit, wir brauchen Gelder auch dafür, eine gesellschaftliche Wahrnehmung, die sich dann über Steuergelder in die Finanzierung von sozialen Angeboten wieder übersetzt. Und wir brauchen auf der anderen Seite eben dann auch noch dazu digitale Kompetenzen, weil wir haben jetzt gerade ganz viel darüber gesprochen, welche digitalen Angebote oder welche digitalen Möglichkeiten gibt es. Siehst du das verankert in den Ausbildungs- und Studiumsmöglichkeiten, die ihr vielleicht auch in Österreich habt, wo ich keinen so einen richtigen Einblick rein habe?
Ja, ich glaube, es ist ausbaufähig, um es so zu sagen. Und ich glaube, da ist jetzt diese Krise, wie im Vorgespräch gesagt, so sehr wir uns auch wünschen, dass diese Krise eigentlich nicht gekommen wäre, so sehr bedingt diese Krise jetzt ein bisschen als Innovationsmotor, dass man das vielleicht noch intensiver angehen muss. Es ist an vielen Orten sicher schon passiert, dass auch diese digitalen Komponenten reinkommen, aber jetzt wird es natürlich umso mehr vorangetrieben und man sieht eigentlich, was passiert. Wir waren uns schon vor diesen Einschränkungen aufgestellt, einen Kurs für die digitale Jugendarbeit, den wir hier entwickelt haben und mit der Schloss Hof, einer Weiterbildungs- und Fortbildungslehranstalt, umsetzen möchten. Und der wird im Herbst starten. Mhm. Also es wird es mehr geben und ich habe die Hoffnung, ich sehe es kommen, dass das, was wir aus dieser Krise mitnehmen können, lernen können, ist dieser Umgang oder diese neuen geschaffenen Angebote, diese digitalen und das, was davor war, zusammenzuführen zu etwas Neuem, das dann zukunftsfähig ist. Mhm. Wir haben gerade unseren Jahresbericht für 2019 fertig gemacht und es wirkt wie aus einer anderen Zeit. Und es ist quasi eine ferne Zeit und jetzt soll man aber jetzt nicht den Erinnerungen nachhängen, sondern man soll sich bewusst werden, okay, was hat es gegeben, was müssen wir jetzt tun? Mhm. Und wie können wir das nutzen für die Herausforderungen, die wir in der Zukunft sehen? Es ist zum einen, glaube ich, haben manche Digitalromantiker, die glauben, alles mit digital ist denn zu lösen, merken jetzt vielleicht, okay, na, es hat doch auch Grenzen. Und gleichzeitig sind das, wir haben davor gemerkt, auch wenn schon viel Digitales passiert ist, in Ausbildungen, in Handlungsfällen, im sozialen Feld, es hat doch noch diese teilweise Zurückhaltung gegeben und Bedenken bei dem Ganzen. Und die sind jetzt, und da muss man jetzt rauskommen aus der Komfortzone in dieser Krise und das machen. Und da lernen ganz viele, die davor vielleicht ein bisschen zurückhaltend waren, ganz viel dazu. Und ich glaube, das kann man nutzen. Im Herbst hatten wir eine große Bundesfachtagung über den Bundesdachverband geplant. Also es ist noch immer geplant und sie wird stattfinden. Es wird eine tolle Tagung geben. Und das Thema wurde letztes Jahr schon gewählt, Arbeit der Zukunft. Mhm. Zukunft der Jugendarbeit. Und jetzt ist dieses Thema natürlich noch treffsicherer wie davor schon. Und da war für uns auch eigentlich das Thema, wie man sagt, okay, wie gehen wir damit um, oder? AI kommt mehr, künstliche Intelligenz, Robotisierung wird Arbeitsleben, Erwerbsleben maßgeblich verändern. Mehr Einsatz von Digitalisierung. Und was, wie gehen wir damit um? Was müssen wir als soziales Handlungsfeld leisten, um auch diese sozioökonomisch belasteten Jugendlichen befähigen, ein gutes Leben zu führen und Teil sein von dem?
Und ja, ich finde es voll spannend, ja, so irgendwie diese ganzen Fragestellungen, die damit reingehen, weil das, was du ja eben gesagt hast, ist ja so der relevante Aspekt, auf den Kindern und Jugendlichen wird sich unsere Gesellschaft wieder neu, ja, wenn man das halt in diesem Krisenmodus sieht, aufbauen und dann halt wirklich so diese Fragestellung, was brauchen die oder was braucht die Gesellschaft, wohin entwickelt sich das, weil das werden wir nicht zurückdrehen, ja, also wir werden ja nicht irgendwie ohne Digitalisierung leben, das sehen wir jetzt gerade. Ja.
Ja, und da ist es, was für uns, für mich ist spannend, oder, wenn du vorher erwähnt hast, oder, systemrelevant. Mhm. Wo man sich auch mal von dem Blick, vielleicht nicht jetzt auf die Krise bezogen, was ist systemrelevant, was war systemrelevant, sondern auch, oder noch immer diesen Blick in die Zukunft zu halten und zu sagen, ja, was wird denn systemrelevant sein in der Zukunft? Und in unserer Vorbereitung für die Fachtagen, wo wir auch klar gesagt haben, wenn man sich die Visionäre unserer Zeit global anschaut und Leute wie Jack Ma von Alibaba hört, der sagt, was müssen wir jungen Leuten beibringen, was müssen wir unterrichten? Und das ist Empathie, das ist Kreativität und das ist Teamwork. Mhm. Und das sind die Skills, die es braucht für die Zukunft. Und ich glaube, diese Skills, das ist auch in Studien zu Schule und Freizeitverhalten in Vorarlberg erforscht worden. Da setzt der soziale Bereich jetzt im Speziellen in der offenen Jugendarbeit an und bietet Jugendlichen über diese informellen Lernsettings, die niederschwellig sind, an, dass sie sich diese Fähigkeiten aneignen. Man lernt den Umgang miteinander. Wie tut man? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie drücke ich mich aus? Ich darf mich einbringen, ich werde wertgeschätzt, ich bin zu begeistern für etwas, meine Interessen werden wahrgenommen, sie können sich entfalten auf gerechte Art und Weise und es wird auch die Zusammenarbeit, oder, untereinander, das Teamwork einfach gestärkt und das, glaube ich, das, was wir leisten müssen für junge Leute, um auch in Zukunft Krisen zu bewältigen.
Ja, also bin ich voll dabei zu sagen, irgendwie eigentlich sind die Fähigkeiten, die auf der einen Seite wir als Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter anbieten in dem Sozialwesen, die Zukunftskompetenzen, die es da brauchen wird insgesamt und eben auch das, was du gerade gesagt hast, das, was die Kids, Kinder, Jugendlichen erlernen können, darüber eben auch die Fähigkeiten sind, die es eben auch für die Zukunft braucht, Empathiefähigkeit und Kreativität, Kollaboration, ich meine, das sind ja diese Fähigkeiten mit den 4K, die für digitales Lernen hochgradig relevant sind, also sich in dieser digitalen Welt bewegen zu können. Super spannende Entwicklungen, die da stattfinden, in der Hoffnung eben, dass da auch gesellschaftlich dann drauf gesetzt wird. Da hänge ich gerade noch dran. Oder versuchen wir gerade alles wieder genauso aufzufahren und wir machen nachher so weiter wie vorher.
Ja, ich glaube, es wird schwer abzuschätzen für mich auch, wie das denn kommen wird. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Wir sind bei einer halben Stunde angelangt. Das ist ja immer quasi so mein Zeitrahmen, wo ich dann immer irgendwie denke, jetzt könnten wir abbiegen auf die Zielgerade in dem Podcast. Thomas, gibt es von deiner Seite aus noch Aspekte, wo du sagen würdest, das würdest du aber gerne noch irgendwie mit reinbringen? Ich glaube, du hattest eben mal die Studie der PH Zug erwähnt. Hast du da einen Link oder sowas, den du den Hörerinnen und Hörern zu Verfügung stellen kannst?
Ich habe einen Link, den kann ich dir gerne schicken.
Super, dann können wir das nämlich in die Shownotes nehmen. Ja.
Ein Link zu unserer Homepage, wo wir unsere Angebote oben haben. Wir haben einen Link zu der Studie aus Vorarlberg zum Freizeitverhalten von Schülerinnen und wie sich das dann auf die Anschlussfähigkeit für Arbeitsmarkt und Schule auswirkt.
Ja.
Die kann ich dir gerne zur Verfügung stellen.
Super.
Schicke dir am besten per E-Mail, oder?
Ja, genau. Die können wir gleich dann klären irgendwie dazu und dann stellen wir die in die Shownotes rein, sodass die Hörerinnen und Hörer auch da nochmal Zugriff drauf haben, wie es mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit aussieht in Zeiten von Corona. Lieber Thomas, gibt es noch Aspekte, wo du sagen würdest, jetzt das müsste noch mit rein?
Also ganz viel, es gibt nicht so
viel. Ja, definitiv. Also wir könnten uns, glaube ich, lange unterhalten darüber. Das, was ich gerade noch so im Hintergrund habe, nur so als keine Ahnung, Impuls, ohne da vielleicht irgendwie tief drauf einzugehen, ist sowas wie gelingt es, den Kids jetzt beizubringen, dass das unternehmerische oder gestalterische Handeln für die Zukunft, weil das, was du eben gesagt hast, ist ja wirklich so ein spannender Aspekt. Wie gelingt es, die Kids dahin zu bringen, dass sie diejenigen sind, die in Zukunft die Gesellschaft wieder neu gestalten werden und welche Kompetenzen braucht es dafür und wie kann es uns gelingen, in der sozialen Arbeit oder auch im Bildungssektor insgesamt, diese Kompetenzen dafür zu vermitteln, die sicherlich andere Kompetenzen sein werden, als Wissen zu runterzuladen. Ja, so.
Ja, also aus meiner Sicht, ich glaube, wir müssen als soziale Arbeit mit Freude, mit Neugierde und mit Mut tätig sein, damit wir unsere Leistungen erbringen können und diese Haltung auch den jungen Menschen oder unseren Adressatinnen so weitergeben.
Mhm.
Dass sie mit Freude, dass sie neugierig sind, dass sie mutig sein können, um sich dem zu stellen und ihre Perspektiven zu suchen. Ich glaube, ihnen die Perspektiven zu geben, ist sehr schwierig. Und ich bin eigentlich ein Befürworter dafür, lieber die Menschen dabei zu unterstützen und zu begleiten, sie selber zu entwickeln und ihnen das Handwerkszeug dafür zu geben, ihre Visionen zu entwickeln. Und dafür, glaube ich, braucht es einfach Neugierde und Mut.
Ich glaube, die beiden Worte sind aber doch sehr passend, ja. Mutig zu sein und gierig zu sein auf das Neue, was da kommt. Ja, also finde ich ja tolle Begrifflichkeiflichkeiten. Und den Kindern sozusagen oder sie dabei zu unterstützen, in dem Rahmen ja neugierig zu sein und mutig zu sein.
Ja. Und konsequent zu bleiben. Mhm. Ich glaube, konsequent bei ihnen, bei jungen Menschen zu bleiben, bei ihren Interessen zu bleiben, konsequent auf sie zu hören, ihre Anliegen zu hören und dementsprechend auch flexibel zu bleiben.
Mhm.
Und nicht versuchen jetzt, wir hatten vor der Krise die Schwierigkeit, weiterzukommen, weil wir so an gewohnten Strukturen festgehalten haben.
Mhm.
Und jetzt nicht diesem hinzugeben, auch neue Strukturen irgendwie zu finden und an denen wieder festzuhalten, sondern zu lernen, dass wir im Kopf flexibel bleiben müssen, dass wir agieren müssen.
Ja.
Und da freut es mich zu sehen persönlich, dass auch im Handlungsfeld selber Einrichtungen, die schon vor der Krise digital versiert waren, jetzt sehr solidarisch sind und ihr Know-how und ihre Kompetenzen frei an andere Einrichtungen weitergeben. Und darum glaube ich also nicht nur Menschen dazu befähigen, sich Empathie, Kreativität und Kollaborations Eigenschaften anzueignen, sondern die selber auch fürs Handlungsfeld zu leben und zu haben. Weil ich glaube, auch wir als Handlungsfeld werden das brauchen, dass wir stark zusammenarbeiten und kreativ sind, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Herzlichen Dank. Das war ein gutes Schlusswort.
Ja,
danke dir, Dank Thomas. Dir.
Ja. Vielen Dank.
Gute Zeit. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ja, alles Liebe. Ciao, ciao.
Ja, das war das Gespräch mit Thomas Dietrich. Wir haben alle Links, die angesprochen wurden, und auch den Kontakt zur Koje in Österreich in den Shownotes verlinkt natürlich, damit ihr darauf zugreifen könnt. Ich finde es ja ein hochgradig spannendes Thema, darauf zu schauen, okay, wie geht es in der Zukunft weiter, wo kommen die Gelder her, Solidarität der Träger und Kostenträger untereinander oder mit den Kostenträgern untereinander, mit der Fragestellung, okay, welche Aspekte, welche Angebote, welche Dienstleistungen werden weiter finanziert, welche sind wirklich wichtig. Ich glaube, das sind alles Aspekte, die jetzt in der Krise, in der Corona-Zeit tatsächlich nochmal ganz anders, nur eine ganz andere Relevanz bekommen und ganz andere Fragestellungen, die damit einhergehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß. Falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch den Idee-Quadrat-Podcast wieder supporten über den kleinen Link, der in den Shownotes drin ist, und da 2-3 Cent, Euro oder was auch immer da lassen. Das findet ihr auch in den Shownotes. Würde mich freuen. Und ansonsten habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.